Einen guten Abend, ihr lieben Geschwister. War für mich schon beeindruckend, weil ich so etwas noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die jungen Leute hatten kein Notenblatt. Dieses verfluchte Handy war mir neu. Ja, also meine teuren und in Christo geliebten Geschwister, liebe Freunde, es tut euch und mir ganz sehr wohl, wenn man eine solche lebendige Schar vor sich hat. Zuerst, geht nicht anders, grüßen wir uns ja. Grüßen wir uns von ganzem Herzen, auch die lieben Geschwister, die über Funk und Fernsehen, über Bild zugeschaltet sind. Eigentlich möchte ich euch alle von Herzen umarmen und drücken. Ja. Und wenn wir damit fertig sind, da können wir auch ja beginnen. Mit einem Text, der nicht ganz einfach ist. Ja, liebe Geschwister, für mich auch ist es schön, dass ich nicht über Livestream hier mich einklinken muss, sondern ich ja nicht nur im Geist und mehr der Seele unter euch bin, sondern auch meinen Körper mitbringen konnte. Außergewöhnlich, für mich ein großes Wunder, ja. Das Thema, was ich gewählt habe, das habe ich ja eigentlich fast auseinandergerissen. Ich habe ja diesen Satz gar nicht zu Ende geschrieben, weil ich große Schwierigkeit hatte, ihn voll als Thema zu wählen. Wer Christi Geist nicht hat, ich habe dann einige Punkte gemacht und da fragen wir natürlich, was ist denn mit dem? Was ist mit dem, wer Christi Geist nicht hat? Ich weiß nicht, als ihr das Programm gelesen habt, was ihr euch da gedacht habt, vor allen Dingen die junge Generation. Die Alten nicht, aber die Jungen, weiß da jemand, wie der Satz zu Ende geht? Wer Christi Geist nicht hat? Ja, also wir Alten, wir wissen es ja, wir haben es ja schon 100-mal gehört, der ist nicht sein. Was ist das? Der gehört nicht zu Christus. Tja, natürlich freuen wir uns. Wir freuen uns alle. Wir, die wir älter geworden sind, alt geworden sind, über euch Jungs und Mädels, dass ihr so zahlreich dabei geblieben seid. Schon viele Jahre. Ich sehe euch noch mit Bempers und Schnuller im Hof rumrennen. Seh euch noch. Ja. Und jetzt seid ihr zu Persönlichkeiten herangereift. Und das schönste Schauobjekt in dieser Beziehung, das habe ich manchmal bewundert. Das waren natürlich der Peter und die Susanne. Die hatten nämlich einen erweiterten Pullerwagen sich gebaut. Und darin hatten sie die vier Jungs eingeschlichtet. Und dann sah man sie am Gartenzaun langfahren. Wo sind sie hin? Zu einem Bauer. Und haben Milch geholt. Ich weiß nicht, von den vier Jungs, Das ist der Paul, der Max, der Georg und der Johann. Sind die alle da?
Ja.
Spitze, wir haben uns lange nicht gesehen, jedenfalls. Wisst ihr, was eure Eltern, die haben Milch geholt, ja. Erzgebirgische Kuhmilch. Und deshalb seid ihr so stattlich herangewachsen. Das ist eine Qualität für sich. 3 Millimeter Haut, wenn man sie gekocht hat. Und Johann, du warst noch gar nicht trocken, richtig. Da waren wir in Zwerenberg. Und da haben wir für dich gebetet, dass die Gnade Gottes dich einmal reicht. Und jetzt kann ich dir sagen, Johann, ergreife das Wahre, das Unzerstörbare, das ewig bleibende Leben Gottes, wozu du auch berufen bist. Und das möchte ich nicht nur den Johann sagen, sondern auch den vielen jungen Leuten. Ich weiß, dass viele auch hier schon die Entscheidung getroffen haben. Von dem einen Ufer auf das andere zu kommen. Und das hängt ein klein wenig mit unserem Thema zusammen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Römer 8, 9. Ja. Also, ich sage es offen, ihr seid meine Freude. Zu Ostern bekam ich ja dann eine Scheibe und auch ein so wunderschönes Lied, was ihr gesungen habt. Und einen großen Bogen, da habt ihr alle mit Namen unterschrieben. Ein Vermächtnis. Eine große Freude. Ja. Und das darf ich schon einmal bezeugen. Nach 20, Rainer, das stimmt nicht, nach 30 Jahren. Als wir von Langensteinbach hier ins Erzgebirge fuhren, da sagte der Markus, der Schwiegersohn, Fadi, weißt du, dass ich zum 30. Mal ins Erzgebirge fahre zu den Bibelwochen? Das weiß ich ganz genau, weil nämlich unser Johannes, der ist nämlich im Juni geboren. 1994. Und da waren wir zum ersten Mal dabei. Mich interessiert es einfach, wer war 1994 da schon mit dabei? Super, Dankeschön. Überlegen wir mal. Die kannst du an der Hand abzählen. So vervielfältigt hat sich diese Schar. Natürlich waren wir schon vorher einmal in Reutnitz, Vogtland, und in Reutnitz und in Kottengrün. Und dann müsst ihr ja wissen, das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Bevor die Mauer fiel, da waren wir dann am Ende der Welt, an der polnischen Grenze in Herrnhut. Da war der Erich Luban da. Da sind noch 50 Leute mit den Trappis hier hinausgeknallt. Ein einziger Gestank durchzog die gesamte Autobahn. Ja. Also ich frage noch einmal, wer Christi Geist nicht hat, was habt ihr eigentlich da gedacht, so ein Thema zu wählen? Das ist doch ein unvollständiger Satz. Und der wirft ja eine Menge Fragen auf. Aber dieser Satz ist überhaupt keine Frage, sondern das ist eine gewaltige Tatsache und eine Behauptung. Wenn wir ihn zu Ende lesen, verspüren wir die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage. Wer Christi Geist nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Fragen wir doch immer, was wir lesen. Warum überlesen wir diesen Satz, der so großartig ist? Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Also dieser Satz ist voller Widerspruch. Dieser Satz zerreißt Gemeinden und Brüderkreise in zwei Geschwister. Dieser Satz ist eine einzige Provokation und wird von den Theologen vollständig abgelehnt. Über so einen Satz kann und darf nicht mehr gepredigt werden. Ja, und doch steht er im Worte Gottes. Wurde von Paulus verfasst. Und wie gehen wir damit um? Eine Schar von 100 Personen, dazu die meisten junge Leute. Dieser Satz polarisiert. Stellt die einen dorthin und die anderen dahin. Lässt den einen zur Entrückung zu und die anderen bleiben zurück. Solch ein Satz, den kann man doch nicht einfach über die Lippen bringen. Oder doch? Ja, also ich habe gelernt, in meinem Alter langsamer zu lesen und das, was ich lese, zu hinterfragen. Und da wird es ja manchmal ganz haarig, weil wir auf vieles, was wir lesen, keine Antwort haben. Sind wir doch mal ehrlich. Und ich spreche mal die junge Generation an. Ihr könnt ruhig während der Versammlung der Brüder, die hier die Hand heben und mal unterbrechen, weil ich das nicht verstehe. Sag's doch. Wir sind doch nicht hier in einer Vorlesung, einer Uni, sondern wir wollen das, was wir behandelt, auch verstehen lernen. Ja, es geht ja hier nicht. Aber in einer Kirche, da geht das. Weil da Bänke sind. Und da hat ein junger Mann reingegritzt. Hier starb ich vor Langeweile. Das können wir hier nicht tun, es sei denn, wir haben Edding und malen das auf den Rücken von anderen. Können wir auch machen, ja. Ja, also, nun, erst einmal etwas zu diesem Geist, worauf es eben ankommt, wer diesen Geist nicht hat. Das ist auch schwierig. Da kann man stundenlang zusammensitzen und kann sich streiten. Was ist denn das für ein Geist? Das ist doch ganz erheblich, wenn da steht, wer Christi Geist nicht hat. Wir sagen immer, ja, du musst eben glauben, da kommst du in den Himmel. Und du musst Buße tun. Und vieles andere mehr, dann wird es schon klappen. Aber hier dieser Satz, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, das hebt uns ganz schön aus den Angeln. Ja. Und da ist es wichtig, dass wir uns untereinander auch, und dazu ist ja eine Bibelwoche, dass wir miteinander mal nachdenken und Fragen klären, was wir sonst in der gewohnten Weise ruhig halten müssen und warten, bis Amen kommt, dann gehen wir nach Hause. Ja, also dieser Geist ist dasselbe Geist wie der Geist Gottes. Gleich erst mal feststellen. Das sind nicht zwei Geister. Der Geist Gottes und der Geist Christi. Das ist ein Geist. Ja, ist der gleiche Geist. Und dieser Geist, so schreibt Paulus, der wurde uns bei dem Gläubigwerden gegeben und hat in uns Wohnung bezogen. Es wird kaum darüber gesprochen. Da heißt du, wir sollen richtig glauben. Dann geht das schon in Ordnung. Nein, Paulus sagt, Christi Geist. Und da fragen wir natürlich, was ist denn das nun mit uns? Haben wir den Geist Christi oder ist, ja, also deshalb ist das heute Abend schon nicht ganz einfach. Wir behandeln eben eine Frage und versuchen darauf eine Antwort. Ja, also er, dieser Geist, kommt zu uns hinein und macht Mitwohnung. Mit diesem Geist ist auch die Innewohnung des Christus erst möglich. Das geht gar nicht anders. Da fragen wir natürlich nach, wir können eine Konkordanz nehmen. Und das Alte Testament berichtet, dass der Heilige Geist im Alten Testament, der kam mal für einige Stunden, blieb auf den Mann oder die Propheten und dann verschwand er wieder. Ja, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten nahm er bleibend im Herzen der Jünger und der versammelten Gemeinde in Jerusalem Platz. Müsst ihr einfach mal so akzeptieren. Hinter einer solchen Verkündigung, ich brauche nicht 10 Jahre dazu, aber hinter dieser Predigt stehen über 70 Jahre Glaubenserfahrung. Und was man da alles gehört und verarbeiten musste. Ja, also das war manchmal horrend. Und wenn wir diesen Text betrachten, dann denken wir natürlich an die große Predigt von dem Petrus zu Pfingsten. Eine große Predigt hat er da gehalten. Und er hat so mächtig gepredigt, dass die erschüttert gewesen sind. Die haben auch gezittert. Und dann haben sie eine Frage gestellt. Was, Petrus, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Wir sagen, um in den Himmel zu kommen. Na gut. Ja. Jetzt aufgepasst. Liebe Geschwister, wir kommen hier an eine Weichenstellung, die ist ungeheuerlich. Und die ist bis heute nicht aufgearbeitet worden. Auch unter der Glaubensgemeinde. Das, was jetzt kommt, das ist keine Regel, auch keine Lebenswurzel, wie so oft verkündigt, auch keine Lehranweisung, ist kein Heilsweg für die Leibesgemeinde, die erst viel später in Erscheinung trat, sondern das, was der Petrus hier aufzuzählen hat, das war der Heilsweg des Volkes Israels. Die Heilsverwaltung Israels. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Grundlagen eines Glaubensweges für die Israeliten war. Da sagt Petrus, das Erste, was zu tun ist, ist Buße. Buße, ein schlechtes Wort, heißt eigentlich nachdenken. Wir denken erstmal nach, was denn los ist. Wir denken um und wir denken neu. Hervorragend ist das. Mit Buße weiß ich nichts anzufangen, aber mit diesem Begriff nachdenken. Diese Voraussetzung überhaupt wird heute nicht mehr geübt, ja, weil man schön in Ruhe lassen will werden. Und deshalb ist also eine Predigt, wo man mitdenken muss, nicht gewünscht. Ja, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Sag ich mal wichtig, wen er vor sich hat. Das wird heute überhaupt nicht mehr beachtet. Wer wo wann redet. Aber hier steht, ihr Männer aus Juda. Und ihr alle. Dass wir es nicht überhören. Alle, die in Jerusalem wohnen. Kommt noch ein Zusatz dazu. Jawohl. Dies sei euch nun bekannt. Und nehmt es zu Ohren, meine Worte. Das waren alles Juden. Da war nicht einer dabei. Von Rom oder Ägypten. Waren alles Juden, Israeliten. Nicht einer von den Nationen war zugegen. Jetzt spricht Petrus weiter, Männer aus Israel. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig. Petrus sprach zu ihnen und hat ja genau formuliert, wen er vor sich hat. Mehr kann die Schrift uns doch gar nicht wissen lassen. Erstens, sich zu beugen, Buße zu tun. Zweitens, ein jeder werde getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Nämlich zur Vergebung der Sünde. Und dann, drittens, werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Eigentlich sollten doch alle, das wissen wir doch, die sollten doch alle auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Das war doch der Befehl, den unser Herr gegeben hat, bevor er aufgefahren ist. Ist uns das schon mal aufgegangen, was da der Petrus angestellt hat? Ja, hatte der Petrus das vergessen? Oder hatte er die Taufformel umgeändert? Anstatt dreieinigen Gott, wir machen das jetzt im Namen Jesu Christi. Das bedarf auch einmal einer Antwort. Und das, was wir jetzt zu sagen haben, das ist hier in Neudorf ja nichts Neues. Das ist außergewöhnlich. Und man könnte ja auch diese Predigt kaum woanders halten, wenn man nicht vom Podium geholt würde. Das ist also hier abgedeckt. Das ist abgedeckt. Nichts Neues. Das Israels Heilsweg. Und viele haben ja gemeint, dass Gott mit den 12 Aposteln und der Gemeinde in Jerusalem weitermacht. Nein, die Apostel mussten aus Jerusalem fliehen. Der Stephanus wurde gesteinigt. Ja, die hatte ja überhaupt keinen Platz mehr. Also, Israels Heilsweg durch das Verstockungsgericht, das endete. Und was endete auch? Das gesamte Programm von dem kommenden Königreich, was ja verheißen war und wo der Herr ja kam, um dieses zu proklamieren als Evangelium des Königreiches. Der hat auch nicht von der Gemeinde gesprochen. Das wurde proklamiert. Ja, also, dass dieses Programm von dem kommenden Königreich zurückgestellt wurde. Wie viele Jahrzehnte habe ich gebraucht, bis ich begriffen habe, was unser Herr auf Erden zu seinen Aposteln gesagt hat? Ich wollte eigentlich euch, nein, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Ich habe euch oft versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. So. Das Geschöpf hat einen eigenen Willen, keinen freien Willen. Und diesen eigenen Willen kann das Geschöpf gegen Gott ausspielen. Aber das Geschöpf zieht immer den Kürzeren. Und der Herr sagt es ihnen auch, ihr habt nicht gewollt. Und wenn eben wir den eigenen Willen haben wollen, dann lässt Gott ihn auch tun. Aber das Ende ist immer das Unheil. Und in diesem Fall sagt er, euer Haus, welches Haus? Das Haus Israel wird euch zur Wüste, zu einem Trümmerfeld werden. Die Theologen setzen hinten ran für immer und ewig, weil die nie geglaubt haben, dass das Gericht über Israel einmal ein Ende hat. Nie, bis heute nicht. Sie sind ja das neutestamentliche Gottesvolk und müssen alles das tun und praktizieren, was Israel am Anfang getan hat, ausgewirrt hat. Aber der Text sagt, euer Haus soll euch zur Wüste lassen. Da kommt ein kleines Wort, ein kleines Wörtlein, drei Buchstaben. Bis, malt euch doch das aus, weil das so entscheidend ist, so wichtig ist. Wie lange wird denn das Gericht, das Trümmerfeld über Israel anhalten? Das wird auch jetzt nicht aufgehoben, auch wenn wir beten für das Volk Israel. Wir wissen, dass das verheißene Volk ist, das er zurückgeholt hat. Aber Gericht steht doch Allerschwerstes aus. Oder haben wir das nicht gelesen? Dass über dieses Volk eine Bedrängnis kommen wird, wie sie nie von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Ja. Und wir denken so, dass Israel wird es schon machen. Die Feinde um sich herum vollständig platt. Das kommt schon alles. Aber es ist also eine Drangsal. Bis ihr sprecht. Was sagen Sie? Gelobet sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und was ist das für eine Zeit? Wenn der Messias und König Israel sichtbar wieder zurückkommt, und er kommt nicht nach Berlin und nach Rom, auch wenn das die Charismatiker wünschen, der kommt dorthin, wo er nämlich aufgefahren ist. Und? Das hat er ja gesagt. So wie ich aufgefahren bin, so komme ich wieder. Wir erleben doch keine Wiederkunft Christi. Bei uns war er noch nie. Verstehen wir? Deshalb steht da auch keine Wiederkunft, eine Ankunft, eine Anwesenheit, eine Gegenwart. Die erleben wir, aber die ist nicht auf Erden. Das wissen wir doch. Die ist im Lufthimmel. Die Gemeinde, die Gläubigen verschwinden hier. Ein großer Unterschied. Und für diese Generation predigt der Petrus. Das war ein Heilsweg für Israel. Buße, dann kam die Taufe, die Vergebung der Sünde und dann kam anschließend der Heilige Geist. Ja. Auch die Heilsgeschichtler haben dieses Wort, Apostelgeschichte 2, was haben die gesagt? Das waren die Lebenswurzeln der Gemeinde. Von wegen. Wir als Gemeinde des Leibes Christi kommen in Apostelgeschichte nicht vor. Naja, das kann man hier sagen. Das muss erst einmal gedacht werden können. Weil so viel Information von der Tradition uns zugedeckt hat. Und der Heilige Geist hat große Mühe. Wirklich große Mühe. Dass er uns von der Falschheit der Tradition der jahrtausendlangen Kirchenlehrer losbekommt. Da sind sie alle knietief eingebunden. Also das waren die drei Stücke. Ja. Der neue Heilsweg. Ein neuer Heilsweg, als Gott das Volk Israel in Gericht unter alle Nationen zerstreute. Was war denn dann? Dann haben sie alle nicht gewusst. Da hat aber Gott dafür gesorgt. Hat er nämlich einen außerhalb von Israel erwählt, in Damaskus. Und dort hat der Herr sich diesem Mann geoffenbart. Geoffenbart mit einem Evangelium, mit einer Information, die gab es bisher überhaupt noch nicht. Von wem? Eine solche kleine Gruppe, die schon vor aller Schöpfung von Gottes Vorsatz eingebaut worden ist, als Glieder in den Leib Christi, ein vollständiges Geheimnis. Nicht einer, auch nicht die Propheten, haben darüber gesprochen. Und wenn ich jetzt sage, auch unser Herr nicht, dann könnt ihr euch aufregen. Aber es ist so. Ihr könnt mal nachgucken, was das Evangelium unseres Herrn Jesus auf Erden war und worin er denn seine Jünger und sein Volk lehrte. Er predigte, was predigte er? Das Evangelium des kommenden Königreiches und heilte alle Krankheiten. Und wir wissen ja, eine ganze Fraktion der gläubig gewordenen Leute, die denken, sie haben jetzt den Auftrag. Also ich habe nicht gedacht, ich habe mich mit der ganzen pfingstlichen Richtung und Charismatik 20, vielleicht 30 Jahre sagenhaft beschäftigt, weil ich auch Kontakt hatte mit solchen Menschen, die von diesem Geist gefüllt bis zur Besessenheit, dass das zu Ende ist. Von wegen, was ich für Boss bekomme, Telefonate, wir müssen doch endlich jetzt dafür beten, dass Jerusalem nun durchkommt und dass das Licht Gottes durch Israel zu den Völkern kommt. Liebe Geschwister, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch hier auf Erden bleiben wollen, um zu wissen, dass zwischen Israels Verstockung und Irrweg unter den Nationen und ihrer Rückführung bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und das ist nicht unsere Wiederkunft. Wir sind zuvor schon verschwunden und sind mit zuvor schon mit dem Christen eins und kommen mit dem Messias und König Israels wieder zusammen, weil wir eine Person sind, wenn er das Haupt ist und wir Glieder. Ich muss am Text bleiben, das merkt ihr schon. Eine neue Heilsverwaltung, eine neue Heilsordnung, eine neue Ökonomie der Gnade und des Glaubens wurde eingeschoben, dazwischen geschoben. Liebe Geschwister, es gibt Wichtiges in den Evangelien, wie wir uns zu benehmen haben, aber das Geheimnis, wozu der Herr uns gedacht und gemacht hat, finden wir nur in den Paulusbriefen. Da haben wir unsere Berufung und unsere Bestimmung, nämlich nicht irgendwo herum zu fantasieren, sondern gebunden zu sein als Sohn zum Sohn, als Söhne zum Sohn. Als Glieder, die Vervollständigung, das Ganze des Christus ausmachen. Und jetzt merken wir schon, der Text, das ist schon sehr, sehr wichtig, den wir betrachten wollen. Also, der Paulus redet hier, wenn er von sich und seinem Evangelium redet, tatsächlich. Er spricht von seinem Evangelium. Mitgekriegt? Wie viel Mal? 5 Mal spricht er davon. Ein Evangelium, was ihm zugeordnet ist, das aber nicht das Produkt von ihm ist. Wie sollte der? Da sagt er, ich habe zwar keine Menschen empfangen, ich habe nie Theologie studiert. Und die Apostel haben mir auch nicht geholfen. Da ist er nicht hinaufgegangen. Man muss mal überlegen, wie lange er gebraucht hat, um die 12 Apostel mal eine zu sehen. Wir hätten natürlich das schnellste Pferd von Damaskus uns kommen lassen und wären nach Jerusalem geritten und hätten die 12 Apostel umarmt. Oh, nein. Da sagt Paulus, ich habe alles von dem erhöhten Christus. Der hat mir das gegeben. Aha. Und deshalb kann er auch von diesem Evangelium reden. Er redet von der Verwaltung des Geheimnisses. Ganz allein, und jetzt kommt's, ganz allein in der Gnade gerettet. Ganz allein aus Gnade gerettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Von wegen. Die Leute sagen ja, du musst ihm glauben. Und die Eltern sind so unvernünftig, die wollen den Glauben die Kinder einbläuen. Da machen sie Druck. Und je mehr die Eltern Druck machen, je mehr sind die Kinder weg. Ja, also, der Glaube nicht aus euch Gottes Geschenk ist. Der geschenkte Glaube, das war nun auch die Tür oder die Voraussetzung für die Gabe des Heiligen Geistes. Denn ohne den Empfang und das Geschenk des Heiligen Geistes gibt es auch keine Möglichkeit zu glauben. Fang doch an damit zu glauben. Ja, ihr könnt wissen ja. Also, wie viele Ehefamilien, 5, 6, 9 Kinder, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Ob wir das mal einordnen können? Ja, dass das mit der heutigen Heilsverwaltung zusammenhängt, wo Gott nicht jeden, wo man das wünscht, auch gläubig werden lässt. Liebe Geschwister, Gott hat es uns geschenkt, einen Durchblick zu bekommen, dass wenn sich Ungläubige vermählen, wenn Gläubige sich mit Ungläubigen heiraten, passiert er scharenweise. Und man hat ja dabei die Hoffnung gehabt, dass der Partner gläubig wird. Das kriege ich schon hin. Ich werde so lieb zu ihm sein, dass er eines Tages auch betet. Am Tisch und dann später auch. Ja, und mit den Kindern, ja genau. Ja, wir machen die Kinder und Gott gibt dann Segen drauf. Und dann lassen wir sie gleich, nachdem sie geboren sind, taufen lassen. Das war ja früher so. In Israel wurden sie am 8. Tag getauft. Nein, beschnitten. Entschuldigung, beschnitten. Und in der Christenheit wurden sie am 8. Tag getauft. Die Kinder alle. Ich bin ja auch als Kind getauft. Ja. Und als ich dann mitgekriegt habe, was das für ein Schwindel ist, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich mache mich aus der Kirche raus. Da sagt die, Gumm, das kannst du nicht machen. Ja. Steigen wir doch mal aus einer Tradition aus. Ja. Ich sage ja, und es war eben dann so, meine Mutter starb dann früh mit 50 Jahren und da habe ich dann gleich einen Monat später bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und das Drama war ja später noch viel größer, als wir unsere Kleider haben nicht taufen lassen. Das ganze fromme Volk, der festen Ohnmacht. Und da steht drin, was steht drin? In der Gnade gerettet, mittels des Glaubens. Nein. Ja. Also überlegen wir doch mal, was unsere Eltern gemacht haben. Ein paar Tropfen Wasser, etwas befeuchtet. So, da sind wir Glieder einer Kirche und Glieder Jesu Christi geworden. Das ist doch ein Schwindel ohne Gleichen. Und warum haben unsere Eltern das nicht geklärt schon? Und die ganzen frommen Kreise. Schwindel ist das alles. Müsst mal das Buch lesen von Karl Barth, Kindertaufe. Da hat wenigstens mal ein Theologe Stellung genommen, was das für ein großer Unfug das ist. Ja, also. Ohne Geschenk des Glaubens gibt es ja also keinen Heiligen Geist. Paulus beschreibt in einzigartiger Weise den Weg, den der Heilige Geist nimmt, um in ein Menschenherzen zu gelangen. Den hat es so nicht gegeben. Und den wird es in Zukunft auch nicht ohne weiteres eine Fortführung erfolgen. Du und ich, wir bekommen aber hier eine Antwort. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein, gehört nicht zu ihm. Das ist ein Satz, liebe Geschwister, und ich weiß, dass vielleicht heute Abend welche kämpfen. Ich will heute Abend wissen, ob ich diesen Geist habe. Sonst gehöre ich trotz frommer Handlungen und all den Kram nicht zu ihm. Also dann lesen wir zum Beispiel ein Wort. Natürlich, das kann nur Paulus schreiben. In Epheser 1,13. Da sagt er, da ihr nun, was denn, das Wort der Wahrheit gehört habt. Aha. Gehört, erstens. Und dann habt ihr es geglaubt. Das heißt, ihr habt Vertrauen gefasst. Ihr habt euch mit diesem Wort identifiziert, eins gemacht. Jawohl. Wenn da steht, dass dieser eine für alle gestorben ist und du sitzt in der Versammlung oder liest ein Heft und da sagt der Geist auf einmal, hier steht's doch. Ich kenne ja meine Lebensgeschichte und dann trifft das für mich zu. Ich sage nur, es gibt nur eins. Ich mache mich eins mit diesem Wort. Paulus sagt, ihr habt gehört, das Wort der Wahrheit. Wort der Wahrheit? Was ist denn das? Wort Logos, Christus. Wahrheit ist auch Christus. Den Christus habt ihr verkündigt gehört und habt glauben können. Ja, das ist ein Geschenk, haben wir ja gelernt. Ich kann aus meinem gläubigen Eltern heraus nicht folgern, dass ich glauben kann, oder was? Nein, nein, ich kann für wahr halten. Ja, ja, und wenn da ich von der Sonntagsschule ablaufe und so, dann kann ich ja vieles. Ich kann vieles. Ich kann beten lernen. Ich kann neuerdings sagt ein Mann, der hat sich scheiden lassen. Du warst der Sonntagsschulleiter. Leidtag habe ich noch nichts geglaubt, was ich den Kindern gelernt habe. Was da alles gibt, liebe Schwester. Ja, also, nochmal, wir haben gehört, wir haben geglaubt. Ja, und dann das Dritte, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Puh, da wird es bei den Theologen ganz eng, weil die nämlich die Hand mit dem Spiel haben wollen. Die wollen dann Handierung treiben, vertaufen und was weiß ich alles, was die da machen wollen. Ganz einfach und ganz schlicht. Und es soll keiner sagen, das ist kompliziert. Jeder Einzelne, der hier da sitzt, der kann das verstehen. Es wird verkündigt, es wird geglaubt und es wird versiegelt. Ein Evangelium, was uns rettet. Was heißt rettet? Rettet, jawohl. Weil wir von Natur aus am verkehrten Ufer zur Welt gekommen sind. Wir müssen einfach hinüber in das andere Ufer von der Finsternis gerettet werden, aus ihrem Machtbereich herausgerettet werden. Das ist Rettung, ist das. Nicht einen seligen, glückseligen Zustand, kriege ein paar fromme Gefühle. Fühlst du das nun bei Handauflegung, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt? Liebe Geschwister, höchste Alarmstufe. Wer sich solchen Dingen aussetzt, der braucht sich nicht zu wundern, dass es keine Gewissheit gibt, im Glauben einmal zu sagen, ja, ich trage den Geist Christi und bin sein Eigentum. Ja, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Weisung. Hier steht es auf schwarz auf weiß. Ja. Aber wir möchten gern an unserem Fleisch etwas rumgefummelt haben. Also was da alles aufgeboten wird, damit du eine Erfahrung machen kannst und dass du das auch erlebst. Alles fromme Verführung. Ich habe gedacht, die Gemeinde hat sich verabschiedet, aber da trifft jetzt wieder eine Welle auf uns zu. Da muss ich sagen, ja, und alles biblisch, aber ist so. Es steht so einfach und so klar in unserer Bibel, der Rettungsweg zu Christus, dass wir Glied seines Leibes werden. Ohne ein einziges Ritual, auch ohne ein aufgesagtes Glaubensbekenntnis, wird auch verlangt. Wir sagen 3 Mann oder 10 Mann oder 20 ein Glaubensbekenntnis. Und dann denken sie, sie sind es. Eben nicht. Ja, ohne Formalitäten. Allein, ich sitze während der Versammlung, es kann heute Abend passieren, und ich wünschte, dass viele dieses Wort, was sie hören, ergreifen, wozu sie ja auch berufen sind. Ja, während sie das Wort hören und glauben, vollzieht der Heilige Geist dann dieses neue Leben, dieses Teilhaben, diese Gotteskindschaft an uns. Mal nur ein paar Worte, da steht 2. Korinther 1, 22. Der euch, nicht die anderen, versiegelt hat. Versiegelt hat! Er hat euch das Angeld, die Anzahlung gegeben. Die Anzahlung des Heiligen Geistes, der hat uns gegeben. Oder 2. Korinther 5, der uns aber hierzu bereitet hat, das sind nicht wir. Das ist Gott, der uns auch das Angeld, den Geist gegeben hat als Anzahlung, des Geistes gegeben hat. Ja. Und damit ist eindeutig geklärt, dass jeder echt Glaubende auch Träger des Heiligen Geistes ist. Also gibt es keine Diskussion, das ist so. Nehmen wir es doch als Glaubenssubstanz mit in unser Leben hinein und lassen uns nicht durch Schulschwätzer beunruhigen und verführen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Hier haben wir das. Knechte, bist du ein Sklave, da kriegst du genau gesagt und zu hören, was du nächsten Tag zu machen hast. Das ist Sklaven. Nein. Er sagt, ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen. Was heißt denn das? Dass das, was neu geworden ist, nicht zu uns gehört, sondern zu Christus, seinem Sohn. Die Geist der Sohnschaft. Geist der Sohnschaft. Habt ihr empfangen, indem wir nun rufen, Abba, Vater. Ja. Also, ich will das nicht beurteilen, aber ich kenne Brüder, sie sind 80, 85, fast 90. Die beten ständig nach, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Die haben mich einzuwenden. Es gibt aber wenig Gebete zum Herrn Jesus Christus. Der Stephanus hat gebetet. Ja, aber sonst beten wir, weil wir ja durch diesen einen Geist, was der Geist des Vaters ist und des Sohnes, auch zu ihm reden können. Vater im Himmel, ich danke dir. Verstehen wir? Wir haben ein Vater-Sohn-Verhältnis durch diesen Geist. Das ist ganz, ganz sehr kostbar. Ja. Und dieser Geist, der ist also der Heilige Geist. Und er selbst und niemand anders. Aufgepasst. Der bezeugt jetzt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, Gottes Söhne sind. Ja, mal ein paar Minuten noch. Ja, oh nee, es geht nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ja, aber ich möchte den Gedanken euch schon wissen lassen. Er bezeugt, da steht das Wort S-Y-N, Sünden. Das ist die engste Verbindung, die dieses Wort Gottes gibt. Die engste Verbindung. Du passt kein Blatt hier. Viel, viel enger als Mann und Frau. Sinn zusammen. Mein Arm zum Körper. Pulsschlag, alles gleich. Sinn, das ist. Dieser Geist bezeugt mit unserem Geist. So eng ist das. Ja, dass wir Gottes Kinder sind. Ich lese mal nach der Mengeübersetzung, da heißt es, eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geist, ihm bezeugt, den Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also an dieser Stelle muss ich mich korrigieren, es tut mir leid. Liebe Geschwister, ich habe euch jahrzehntelang etwas Falsches verkündigt. Und es tut mir leid einfach, weil ich euch in eine verkehrte Denkrichtung in der Verkündigung gebracht habe. Ja, ich habe auch manches überlegt und habe gedacht, das ist richtig, aber es war eben falsch. Und das will ich euch noch erklären. Ich möchte mich, nicht freisprechen, aber ich möchte euch das einfach sagen. Ja, also meine Ausführung war in den vergangenen Jahrzehnten, dass ich hier von Zeugung gesprochen habe, nicht Bettzeugen. Das sagt einer, dass es so ist. Nein, ich habe gesagt, der Heilige Geist zeugt mit meinem Geist, ein Zeugungsakt, zeugt zusammen die Gotteskindschaft. Haben Sie verstanden, dieser Unterschied? Ob der Geist Gottes meinem Geist wissen lässt, dass ich ein Gotteskind bin, oder ich sage, der Geist Gottes zeugt mit meinem Geist eins die Gotteskindschaft. Das ist ein Unterschied. Ich bin nämlich damit beteiligt. Ja, ich habe den Gedanken so formuliert. Übrigens Karl Geyer auch. Und er versuchte das so zu sagen, der Geist Gottes ist der männliche Teil und mein Geist, das weibliche, da kommen sie zusammen und dann zeugen die Gottes Leben. Ja, es hat mir Mühe gemacht. Und ich muss euch das sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist falsch. Das ist falsch. Also, nochmal falsch, der Geist Gottes kommt und nimmt in uns eine Hypothek bei uns auf und mit unserem Geist zeugt er dann das Gottesleben in uns hinein. Nein, 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 nein. Liebe Geschwister, das macht der Geist nicht. Und ich habe es so lange gesehen. Der Heilige Geist benötigt nicht unseren menschlichen Geist, um in uns sein Leben zu zeugen, sondern macht das Ganze unabhängig von uns. Ohne eine einzige Anleihe. Das haben wir doch gerade gelesen. Durch Gnade sind wir gerettet. Und dann wird er sagen, Glaube, ja. Da sagt aber Paulus, der Glaube ist nicht aus euch. Ist auch kein Produkt von uns. Was denn nun? Nichts kommt von uns. Da kommt der Heilige Geist, jawohl. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Und ihr dürft ruhig darüber nachdenken. Ihr dürft auch anders denken. Aber bevor ihr zu einem Entschluss kommt, bleibt doch mal eine längere Zeit stehen. Es ist hier nicht das Wort Zeugen in unserem Text zu lesen, sondern da steht Märtyrium. Der Geist Gottes bezeugt. Er informiert uns und lässt uns wissen, was da passiert ist. Er bezeugt unserem Geist. Und nur dieser Geist Gottes ist ja auch der Geist Christi, befähigt unseren Geist, nicht unsere Seele. Du meine Güte, die Seele, die schwankt ständig auf und nieder. Mit der kann er nichts machen. Aber unserem Geist, das Gottesbewusstsein, bezeugt er, in euch ist etwas passiert, das dürft ihr akzeptieren. Ihr habt in euch ein neues Leben bekommen. In euch ein neues Leben. Ja. Wir sind und gibt euch dann auch die Gewissheit, dass wir Gottes gezeugte Söhne sind. Ich meine nicht Söhne Elohims. Söhne, das waren aber Geschaffene. Verstehen wir? Die Söhne Elohims, die Göttersöhne, die waren geschaffen. Aber die hatten kein Leben als Gott. Das ist der Unterschied. Ein großer Unterschied zwischen Zeugung und etwas Schaffen. Und deshalb ist eben auch der Sohn der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Bevor etwas gebaut wurde, war er der Erste. Und er war lange Zeit auch der Einzige. Und deshalb sagen die Jünger ja, als sie mit ihm zusammenkommen, wir haben, was haben wir gesehen? Wir haben Christus angeschaut. Er kam in sein Eigentum, die haben ihn nicht angeschaut. Ja, wir haben ihn geschaut als, liebe Geschwister, könnt ihr korrigieren, euer Bibel, das steht überall drin, als den einzig geborenen, den eingeborenen Sohn. Ja, eingeboren gibt es überhaupt nicht. Das ist ein, streichen wir doch dieses Wort durch, einzig geboren, das stimmt, einzig gezeugt. Neben das, was Gott geschaffen hat, im ganzen Weltenall, war Christus der einzig von Gott Gezeugte aus sich heraus. Und deshalb kann er sagen, heute, du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Und das haben die Jünger gesagt. Den haben wir gesehen. Das war vor 2000 Jahren. Aber aus diesem einzig Gezeugten ist eine Vervielfältigung geschehen aller derer, die aus dem gleichen Geist gezeugt wurden wie der Sohn. Und deshalb gehören wir als Glieder zu seinem Sohn. Also kostbar ist das, wenn man diesen Gedanken einmal denken kann. Ja. Der Heilige Geist. Wollte ich euch noch nebenbei mit sagen lassen? Ja. Für mich ist der Heilige Geist keine Person und auch kein Gott. Sondern der Heilige Geist ist für mich die wesenhafte Energieausstrahlung des Allerhöchsten mit Personalcharakter. Mal drüber nachdenken. Seine Tätigkeit und seine Wirksamkeit des Geistes ist, was macht er denn? Sagt man, was macht dieser Geist, seit wir gläubig geworden sind? Der ist doch wirksam. Kriegen wir das mit? Und Paulus kann sogar sagen, nur die, die vom Heiligen Geist gelenkt, geleitet, gesteuert, nicht getrieben, die sind Kinder und Söhne Gottes. Aufpassen. Liebe Geschwister, das wissen wir ja. Wenn wir früh aufstehen, steht auch ein Stück alter Mensch mit auf. Ja, und da kommen so viele Stimmen an uns. Können wir das unterscheiden? Können wir sagen, lieber Vater, lass deinem Heiligen Geist es gelingen, dass er mich korrigieren kann, dass er mich ja, lenken kann, dass er mir auch Wege durchstreichen kann? Bitte mach das. Der Heilige Geist, der macht uns nicht die großen, stolzen Figuren, sondern er macht den Vater und den Sohn groß. Das ist sein Werk. Und was macht er groß? Das in uns gezeugte Leben. Das ist embryonal im Anfang bei uns. Wissen wir ja. Säugling, Flasche und so. Und dann werden wir Jünglinge, dann werden wir Jünglinge, dann werden wir Väter. Väter. In uns wächst ein, aus dem embryonalen Zustand wächst ich weiß es, kann ich das sagen? Ein Vatergen? Ja, natürlich haben wir von Mutter und Vater das Gen, dass wir groß geworden sind, gewachsen sind. Aber wir haben neben diesem Gen auch das Gottesgen in uns. Göttliche Natur. Ja, und da ist der Heilige Geist uns auch gegeben, dass er uns korrigiert und zurechtbringt. Also, das ist seine Tätigkeit. Er überführt uns von der Sünde, öffnet uns das Herz, dass wir überhaupt glaubensfähig werden und lässt dann jeden Einzelnen seine Berufung und ja, seine Zuordnung im Heilsplan Gottes erkennen. Wozu hat eigentlich der Vater uns gläubig werden lassen, liebe Geschwister? Das müssen wir uns doch mal fragen. Wir sind doch nicht um unser Selbstwillen fromm geworden, damit wir unsere Sünden vergeben bekommen, sondern um seiner Selbstwillen, um des Vaters Willen, dass er verherrlicht wird in uns. Und dazu ist der Geist Gottes gegeben, weil wir das von uns aus nicht können. Ja, also, liebe Geschwister, ich muss mal das auch durchstreichen alles. Ich wollte nur sagen, dass auch die ganze Verkündigung, auch hier, die hier geschieht und wo ihr zu Hause zusammenkommt und was weiß ich alles. Der Herr hat gegeben, was hat er gegeben? Apostel, der hat auch Propheten gegeben, der hat auch, was hat er gegeben? Hat Evangelisten gegeben, Hirten und Lehrer. Und Weshalb hat er denn die bundfreiwillige Schar der Verkündigung gegeben? Weshalb er hat sie gegeben? Ist ja wichtig, dass die, die hier vorne stehen, wissen, wozu sie gesetzt sind und nicht aus sich selbst heraus predigen. Aus Begabung. Leute sind doch heute begabt. Die haben eine Rhetorik. Da friert es ein Jahr. Mit allen möglichen Mitteln versuchen sie an die Leute zum Glauben zu schaffen. Nee. Das ist nicht so. Die sind alle gegeben zur Auferbauung. Nee, da steht Augenblick. Muss ich lesen. Jetzt hatte ich zur Vollendung der Heiligen. Was? Zur Vollendung der Heiligen? Was sind denn diese Heiligen? Sag mir das mal. Sind die Prediger nicht unterwegs, damit die Welt sich bekehrt? Nein. Steht da. Zur Vollendung der Heiligen. Und die Heiligen, das sind die, die gläubig geworden sind. Die der Vater schon vor ihrer irdischen Existenz in seinem göttlichen Vorsatz berufen hat, nicht nur Sohn, sondern Glied an dem Leibe Christi zu sein. Liebe Geschwister, manchmal müssen wir vor Ohnmacht vom Stuhl fallen, weil diese Aussagen unsere ganze Lebenssubstanz völlig verändern. Wenn uns das mal aufgeht, dann halte ich auf, doch mich selbst zu leben zu wollen und alles Mögliche in dieser Welt zu besitzen wollen. Alter, ja, geht doch nicht. Zur Vollendung der Heiligen. Also die Vergrundlegung der Welt sind, die er zuvor verordnet, die er vorgezogen hat, vor den Äonen, bevor überhaupt Zeit war, und vor den Generationen, für die Gemeinde des Christenleibes bestimmt worden sein. Jetzt geht's weiter, Text. Für das Werk, die Ausrüstung und Ausbildung des zukünftigen Dienstauftrages. Liebe Geschwister, jawohl, wir sitzen drüben nicht im Sofa. Lieber, was haben wir denn für Vorstellungen? Es gibt zukünftige Äonen und es gibt Himmel und Tiefen der Hölle, der Finsternis, die ins Licht gestellt werden müssen. Dienstauftrag des Christus. Und wenn wir diesen Christus nicht entbinden wollen, alle zu suchen, und er sucht das so lange, bis er sie findet, da hat er seine Gemeinde und uns mit dabei. Von wegen. Irgendwo Chorusa zu singen, Lobpreislieder bis zum Abwinken. Ja. Jedes Wort 6-mal und 10-mal wiederholen. Nein. Da steht da, zukünftiger Dienstauftrag für die Auferbauung des Leibes Christi. Merken wir denn nicht, um was es unserem Gott, seinem Sohn und dem Heiligen Geist jetzt und heute geht? Warum wollen wir denn den Heiligen Geist immer Dinge tun lassen, was er gar nicht tun kann? Nur weil wir denken, wir haben eine Vorstellung, so muss das sein, halten wir doch endlich auf. Liebe Geschwister, wir sind, ich sag's letztlich, als unser Engel Johannes und die Magdalena auf die Lahöhe gingen, die hatten hier eine Jugendgruppe aus Israel da, wegen Dolmetschen und so. Ich sag, vergesst es nicht, ihr seid Erstlinge aus der letzten Generation. Das sind wir. Und ihr sowieso. Bei mir ist das nicht so schlimm. Aber ihr seid es. Ihr seid die Erstlinge aus der letzten Generation. Und ihr kommt mit Erstlinge aus der ersten Generation aus Israel zusammen. Verstehen wir das? Aus Israel ruft Gott Erstlinge jetzt herauf, die schon der Anbeginn, der Anbruch sind von dem, was kommen wird, was Gott mit diesem Volk tut. Wir sind in einer heißgeschichtlichen Situation. Ich wünschte, ich wäre an diesem Stück so alt wie ihr. Dann wüsste ich ganz genau, ich würde nicht entschlafen, sondern ich würde verwandelt werden in einem Nu. Aber mit 87 ist das so. Da ist das egal. Ob wir versterben oder wir bleiben noch ein paar Monate, ist egal, oder Jahre, ich weiß es nicht. Also, das wollte ich noch sagen. Ist also kostbar. Wir sind berufen zur Sohnschaft für sich selbst. Und da freut sich Gott drüber. Wir haben gebetet, Herr, zeig mir deinen Willen und ich möchte doch gern für dich da sein. Hier steht's doch, worüber sich Gott am meisten freut. Er hat Lust, uns das mitzuteilen, damit wir eins werden mit ihm. Eins, eine Einheit werden. Ja. Und wir sind, und damit schließe ich, das wollte ich wissen, euch wissen lassen. Also, wir sind, ja, wodurch? Wodurch sind wir Kinder Gottes geworden? Ja, durch den Geist Gottes. Und wie kommt der Geist Gottes hinein? Das ist interessant. Ich lese noch ein Wort, was Petrus gebraucht hat. Petrus aus der Heilsveranstaltung Israels, aber die haben das gleiche Gottesleben, was wir als Glieder am Leibe Christi haben. Die haben den gleichen Vater und auch den gleichen Geist, nur ihr Auftrag ist anders. Und da kann Petrus sagen, wir sind nicht neugezeugt von Vater und Mutter. Die schließen aus, die können uns das nicht geben, sondern wir sind neugezeugt und wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Aha, jetzt wissen wir, das Wort Gottes hat die Fähigkeit, wenn wir das hören und eins machen, und der Heilige Geist schenkt es heute uns, tief in unser Herzen, eins werden, dass dann in uns ein göttliches Leben, ein unauflösliches, ein unzerstörbares Leben entsteht, das zur Entfaltung kommen will, das wachsen soll, ja, embryonal bis zum Mannesalter. Ihr seid neugezeugt aus verweslichen, ihr seid nicht neugezeugt aus verweslichen Samen von Vater und Mutter, sondern durch das lebendig bleibende Wort Gottes. Dieses neue, in uns tragende Gottesleben hat einen anderen Samenträger. Das ist allein das Wort. Und nur durch das Wort Gottes, und nur das Wort Gottes, das besitzt die Fähigkeit, wenn man eins wird, wie eben im Irdischen, Mann und Frau, zeugt dann das Wort der Wahrheit in uns ein einmaliges, nie zerstörendes Leben Gottes. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. 60 Jahre ist es her. Da habe ich ein Buch gelesen von Professor Dr. Rohrbach. Werner Rohrbach? Ist der Name bekannt? Nee. Die Alten vielleicht noch, aber die Jungen. So. Professor Rohrbach. Das war für uns wichtig. Und der Rohrbach sagte, also, er fasste zusammen, nur das Wort Gottes, ein Professor der Physik und Mathematik, nur das Wort Gottes hat die Fähigkeit, aus elektromagnetischer Schwingung, woraus ja ein Wort besteht, in eine physikalisch messbare Einheit zu führen und sich dort zu manifestieren. Furchtbar kompliziert klingt das. Aber wir haben gar nicht gelernt. Gott spricht. Schallwellen. Und was spricht er? Es werde Licht. Und? Aus diesem Wort entsteht eine physikalisch messbare Einheit. Es wurde Licht. Es wurde Licht. Und Paulus kann sagen, so wie Gott am Anfang hinein in die Finsternis gesprochen hat, so hat er auch in unsere Herzen hinein leuchten lassen. Den Lichtglanz des Evangeliums haben. Das Wort Gottes hat er hinein leuchten lassen. So, und jetzt darf mit diesem Licht neues Leben sich entfalten. Und wir sind Kinder und Söhne Gottes. Ja, und dass ihr es nicht vergesst. Der Jakobus sagt, nach dem Willen und dem Wohlgefallen und der Lust unseres Vaters im Himmel. Also mehr kann man doch gar nicht anführen. Dass wir zu Söhnen Gottes geworden sind, hat Gott die allergrößte Lust und Freude. Nach seinem Willen, Wohlgefallen, nach Lust hat er durch sein Wort, das Wort der Wahrheit, uns zu Erstlingen gezeugt. In der ganzen Schöpfung. Damals in Israel und bei uns heute. Liebe Geschwister, Ich weiß gar nicht. Also ich sag's euch, vor mir sitzen Persönlichkeiten. Eigentlich Persönlichkeiten Gottes, die das Gottesleben in sich tragen, als Beginn, als Einbruch für eine Erneuerung des ganzen Weltenalls. Ja, also der Samenträger, das Wort Gottes, das ist ein befruchteter Samenträger. Der muss nicht durch uns und unsere Einwilligung befruchtet werden. So kommt Leben Gottes in uns hinein. Ich habe versucht, euch ja, eine Antwort zu geben auf die Frage, wenn wir den Satz lesen, wer Christi Geist nicht hat, nein, wir drehen es um. Wir sagen es nicht negativ. Wir sagen, wer Christi Geist hat, der ist auch sein Eigentum. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir können ja dazu von uns aus nichts mehr sagen. Du hast unser Herz durch dein Evangelium so sehr gefüllt, dass es überfließend ist. Und wir danken dir so sehr. Du hältst auch nicht auf, sondern das, was du begonnen hast mit uns, das trägst du auch durch, weil du treu bist und bringst uns zum Ziel der Vollendung. Und darüber dürfen wir dir von Herzen danken. Amen.